Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Infektionszahlen steigen weiter. Über 205.000 bestätigte Fälle mit SARS-CoV-2 weltweit verzeichnet die Website der Johns Hopkins Universität. Und selbst Menschen, die sonst eher schwach sind in Mathe, bekommen nun eine Vorstellung davon, was sich hinter einer Exponentialfunktion verbirgt. Das Coronavirus verändert unser aller Leben. Daher beschäftigen wir uns heute mit möglichen Auswirkungen der Pandemie und mit einem ersten Test eines Impfstoffs. Im Studio ist Arndt Reuning. Zu den Dingen, die derzeit schwer zu bekommen sind, zählen Allerweltsartikel, wie etwa Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe. Aus dem Logistikzentrum der Kliniken der Stadt Köln wurden sogar 50.000 Atemschutzmasken gestohlen. Doch wie sieht es eigentlich aus mit der Versorgungslage bei Medikamenten? Die war ja bereits vor dem Virus nicht immer die allerbeste. Dagmar Röhrlich hat für uns recherchiert.
Vor 15 Jahren waren sie noch kein Thema in Deutschland, die Arzneimittelengpässe. Inzwischen jedoch sind sie ein alltägliches Problem in den Apotheken, vor allem bei den Generika, den Mitteln, deren Patentschutz ausgelaufen ist. Dabei werden fast 80% des deutschen Arzneimittelmarkts durch Generika gedeckt und die Wirkstoffe für ihre Produktion kommen vor allem aus China. Die Frage ist also, ob sich angesichts der Corona-Krise die Engpässe nun verschärfen werden.
Es gibt derzeit keine eindeutigen Hinweise darauf, dass infolge der Coronavirus-Pandemie zusätzliche kurzfristige Einschränkungen in der Versorgung mit relevanten und für die Bevölkerung unverzichtbaren Arzneimitteln auftreten.
Das hätten jetzt sowohl das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als auch die Europäische Arzneimittelagentur noch einmal betont, erklärt Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
In China werden die versorgungsrelevanten Arzneimittel an verschiedenen Orten, also nicht nur in der von der Pandemie besonders stark betroffenen Provinz Hubei und seiner Provinzhauptstadt Wuhan, hergestellt. Hinzu kommt, dass infolge der chinesischen Feiertage größere Vorräte an Arzneimitteln angelegt wurden und glücklicherweise inzwischen auch wieder etwas Alltag sowohl in der Provinz Hubei als auch in Wuhan eingekehrt sind.
Die Produktion sei nach Aussage der WHO wieder angelaufen, erläutert Burg Brettauer. Er ist Geschäftsführer des Verbands Pro Generika, der die Hersteller von Nachahmerprodukten vertritt.
Es gibt bei unseren Unternehmen auch die Einschätzung, dass es womöglich denkbar ist, dass man auch in China dazu kommt, möglichst schnell auch erweiterte Produktionskapazitäten aufzubauen oder zu nutzen, um quasi den Ausfall, den es gegeben hat, kompensieren zu können.
Auch Pro Generika hält die Sorge für unbegründet, dass es durch das Virus in den kommenden Wochen und Monaten zu Engpässen kommen wird.
Also das, glaube ich, kann man ganz sicher sagen. Es liegt vor allen Dingen daran, dass Generika-Unternehmen eben nicht Just-in-Time produzieren. Das sieht man ja in anderen Wirtschaftsbranchen, wo sehr viel schneller Beeinträchtigungen in der Produktion zu sehen sind. Das ist bei uns nicht so. Also kurzfristig gehen wir nicht davon aus, dass es zu Problemen kommt hierzulande.
Frühestens im Sommer könnte man eventuell die Folgen einer Produktionsstörung zu spüren bekommen. Es sei zu früh, das seriös abzuschätzen, doch man habe Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wie sich die Lage weiterentwickeln werde, dabei hinge viel davon ab, wann der internationale Transport wichtiger Waren wieder störungsfrei laufe, so Burg Brettauer.
Das bedeutet, dass eben ja, LKWs, jegliche Transportmittel, die wichtige Ware geladen haben, insbesondere Medikamente, Medizinprodukte, Schutzausrüstung, natürlich bevorzugt abgefertigt sind und da der Warentransport nicht beeinträchtigt werden soll.
Allerdings gibt es auch Warnsignale. So werden auch in Italien und Spanien wichtige Wirkstoffe produziert und beide Länder sind von Covid-19 stark betroffen. Außerdem hat Indien Anfang März den Export von 26 Medikamenten und Inhaltsstoffen untersagt, um die Versorgung der eigenen Bevölkerung zu sichern. Der Grund für den Exportbann sollen Engpässe bei der Wirkstoffherstellung in China sein. Wolf-Dieter Ludwig.
Ob die Einschränkung der Exporte aus Indien infolge der Produktionsausfälle bei Wirkstoffen in China mit Weiterverarbeitung in Indien die bereits bestehenden Lieferengpässe in Deutschland noch verschärfen, ist derzeit unklar.
Aber kurzfristig sind keine außergewöhnlichen Arzneimittelengpässe zu erwarten durch die Corona-Pandemie. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und von den Medikamenten schauen wir nun zum Internet. Denn auch dort macht sich die außergewöhnliche Situation bemerkbar. Und zwar an den bloßen Datenmengen. Seit viele Menschen umgestellt haben auf Homeoffice und seit Meetings sich zu Videokonferenzen verwandelt haben, steigt der Traffic immer weiter an. Kann das gut gehen oder zwingt das Coronavirus auch das Internet in die Knie? Piotr Heller hat sich umgehört an einem Ort, wo einzelne Netze, aus denen das Internet besteht, zusammenlaufen, am weltweit leistungsstärksten Internetknoten in Frankfurt am Main.
Ein großer Teil der Daten im Internet fließt durch sogenannte Internetknoten. Sie sind sozusagen das Herzstück der Internetinfrastruktur und haben gerade viel zu tun. Das sieht man etwa beim DKIX in Frankfurt, dem leistungsstärksten Internetknoten der Welt. Auf der Webseite kann man eine Statistik sehen, der Datenverkehr des letzten Monats. Die Kurve fällt jede Nacht ab, steigt am Morgen wieder in die Höhe und erreicht am Abend ihre Spitze. Dann fällt sie wieder. Doch seit einer Woche ist etwas anders.
Sie sehen, dann gehen die Täler seit Dienstag letzter Woche nicht mehr so tief runter. Pro Kästchen sind es ja 500 Gig Traffic, das ist schon ein Haufen Zeug.
Das ist Thomas King, der Technikchef des Knotens. Nicht nur in den Nachtstunden ist mehr los. Die Spitzenwerte am Abend sind auch gestiegen. Im Schnitt hat sich der Datenverkehr innerhalb einer Woche um 10% erhöht.
Also insbesondere bei den Videoconferencing-Systemen sehen wir einen Anstieg von etwa 50% im Traffic. Und bei den Gaming-Bereichen, also Online- und Cloud-Gaming-Anwendungen, sehen wir auch einen Anstieg von etwa 25% im Traffic. Zusätzlich eben einen Anstieg im VPN-Nutzungsbereich.
Das alles spricht für die Auswirkungen der Corona-Krise. Die Menschen arbeiten von zu Hause oder kommunizieren mehr über das Internet. Dafür braucht es Videokonferenzen. VPN sind virtuelle Netzwerke, mit denen sich etwa Mitarbeiter sicher über das Internet mit ihrer Firma verbinden können. Eine Auswirkung von mehr Homeoffice. Die Spiele dürften wohl auf Schüler zurückgehen, die nun zu Hause sitzen. Oder Erwachsene, die abends nicht mehr ausgehen. Kann das alles die Netze überlasten?
Nein, wir kommen nicht an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir fahren unsere Infrastruktur immer bei 63%. Kommen wir über eine Auslastung von 63%, bauen wir Kapazitäten nach.
Der DKIX ist zwar ein zentraler Punkt der Internetinfrastruktur, aber nicht der einzige. So sind etwa die Netze der Internetprovider dafür zuständig, die Daten in die Häuser der Kunden zu liefern. In Spanien warnen die Netzbetreiber bereits vor einer Überlastung. Hierzulande geben Telekom, Vodafone und Telefonica aber Entwarnung. Man sei gerüstet. Dennoch merken viele Nutzer, dass es bei ihnen mit dem Internet hakt, etwa bei Homeoffice-Anwendungen. Woran kann das liegen? Die Frage geht an Nick Kriegeskotte vom Branchenverband Bitkom.
Es liegt oft weniger an dem eigenen Anschluss zu Hause als eben bei den Diensten. Das kann sein der Zugang zum Firmennetzwerk, wo beispielsweise der VPN-Server nicht ausreichend dimensioniert ist oder der Internetanschluss der Firma nicht die entsprechenden Upload-Raten liefern kann. Das kann aber auch bei gerade Videodiensten, die gerade sehr gefragt sind, um Webkonferenzen zu machen, an der temporären Überlastung der dortigen Server liegen. Oder es kann eben im Einzelfall auch mal daran liegen, dass der Internetanschluss zu Hause von zu vielen im Haushalt parallel genutzt wird.
Der einzelne Nutzer kann eigentlich nur auf den letzten Fall reagieren. Falls er eine vergleichsweise langsame Internetverbindung hat, sollte er darauf achten, dass im Haus während eines wichtigen Videotelefonats sonst niemand Filme streamt. Damit die Infrastruktur aber im Großen und Ganzen weiterhin funktioniert, muss sie auch zu Corona-Zeiten gewartet werden können. Daher fordert der Verband:
Wir brauchen ganz sicher Ausnahmeregelungen, falls es zu größeren Einschränkungen kommen sollte für Netztechniker, die natürlich Zugang brauchen zu den entsprechenden Komponenten der Netze, die auch kurzfristig gegebenenfalls Bauarbeiten ausführen können müssen, um eben die Netze am Laufen zu halten. Das muss sichergestellt sein, eben gerade für Betreiber solcher kritischer Infrastrukturen.
Am Internetknoten DKIX gibt man sich auch da gelassen. In dessen Datenzentren müssen zwar auch immer wieder Kabel neu zusammengesteckt werden, vor allem jetzt, wo die Netze mehr Durchfluss brauchen. Aber sollten die Techniker hier von Corona-bedingten Ausgangssperren betroffen sein, könnte jemand anders das erledigen.
Es macht sehr viel der Roboter. Also im Optimalfall ist es so, dass wir wirklich händisch gar nichts machen müssen, weil alles schon vorbereitet ist und der Roboter die Kabel zusammenstecken kann. Wenn es natürlich zu Ausgangssperren kommen sollte, dann wäre das für uns in keinster Weise kritisch.
Das Coronavirus und das Internet. Ein Beitrag von Piotr Heller war das. Gestern haben wir hier in Forschung aktuell gemeldet, dass in den USA eine erste klinische Studie zu einem Corona-Impfstoff begonnen hat. Es handelt sich um einen RNA-Impfstoff. Er enthält also einen Schnipsel aus dem Erbgut des Virus, das in den menschlichen Körper injiziert wird. In der Hoffnung, dass die Zellen dort dann beginnen, Bruchstücke des Pathogens herzustellen, um so das Immunsystem auf eine mögliche Infektion vorzubereiten. Einzelheiten dazu von Katharina Wilhelm.
Jennifer Haller, 43 Jahre alt, ist wohl so etwas wie eine Pionierin und ein Versuchskaninchen gleichermaßen. Die Mutter von zwei Kindern war die erste freiwillige Testperson in den USA, die einen möglichen Impfstoff gegen das neue Coronavirus verabreicht bekommen hat. Dem Time Magazine sagte sie, dass es ihr nach der Spritze gut gehe.
I'm really excited about that. It was easy.
Ich bin sehr aufgeregt. Es war aber auch sehr einfach, so ähnlich wie meine Grippeimpfung vor ein paar Monaten. Ich fühle, dass ich persönlich das Privileg habe, an dieser Studie teilzunehmen. Ich habe einen Vollzeitjob bei einer Tech-Firma in Seattle. Mir geht es gut, ich bin gesund. Ich darf außerdem von zu Hause aus arbeiten und meine Kinder betreuen. Ich bin wirklich privilegiert. Jetzt hoffe ich, dass wir schnell einen wirksamen Impfstoff bekommen. Rund 1.100 Dollar bekommt Haller für ihren Einsatz. Auch Neil Browning ist einer der 45 Freiwilligen, die den Stoff per Spritze verabreicht bekommen haben. Er tue es aus altruistischen Gründen, sagt Browning aus Seattle im Gespräch mit der ARD.
Honestly, it's an altruistic motive.
Ich habe zwei Töchter, die jedes Jahr ihre Grippeimpfung bekommen. Und wenn ich etwas tun kann, um der Menschheit zu helfen, die Pandemie schneller aufzuhalten, Leben zu retten und etwas Leiden stoppen kann, dann sehe ich es als meine Aufgabe als Mensch in dieser globalen Gesellschaft an, dies zu tun. Bisher war es Forschern nicht gelungen, Mäuse zu züchten und mit der Lungenkrankheit Covid-19 zu infizieren. Auch deswegen setzt man jetzt auf diese Tests. Doch sie sind auch umstritten, denn normalerweise geben nationale Zulassungsbehörden erst ihre Zustimmung für Tests am Menschen, wenn sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit eines Stoffes an Labortieren, wie zum Beispiel Mäusen, nachgewiesen wurde. Dies ist nun nicht der Fall. Die Menschen sind dieses Mal die Versuchstiere. In der ersten Phase der Impfstudie wird festgestellt, ob die Testpersonen den Stoff auch vertragen oder ob es Nebenwirkungen gibt. Erst danach soll auch untersucht werden, ob das Mittel wirklich gegen Covid-19 schützen kann.
Soweit der Beitrag von Katharina Wilhelm zum Start einer klinischen Studie für einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und wie wir gerade gehört haben, es existieren keine Tiermodelle, an denen sich die Sicherheit vorab überprüfen ließe. Das heißt, die Fachleute weichen hier ab von der etablierten Route der Zulassung und riskieren Schäden bei ihren menschlichen Probanden. Wie ist dieses Vorgehen zu bewerten von der Bioethik? Das wollte ich vor der Sendung wissen von Professor Daniel Strech vom Berlin Institute of Health.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass hier der Schutz von Studienteilnehmenden eventuell geändert wird. Eine Regel soll gebrochen werden und das würde erstmal ethische Alarmglocken natürlich läuten lassen. Zugleich ist es natürlich aber auch so, dass man sagen kann, oft kann es ethisch gerechtfertigt sein, eine Regel zu brechen. Man braucht halt sehr, sehr gute Argumente dafür. Und wenn man die Argumente gefunden hat, dann guckt man auch noch, ob man vielleicht besonders hohe Ansprüche an diese Studie stellt.
Ja, schauen wir uns doch mal die Argumente vielleicht an. Also es handelt sich ja im Moment sicherlich um eine Ausnahmesituation, wo man einfach eine Güterabwägung vornehmen muss. Ja. Die Fachleute setzen die Gesundheit einiger weniger Probandinnen und Probanden aufs Spiel, jetzt in einer ganz konkreten Situation, um später einmal hoffentlich Menschenleben retten zu können.
Genau, diese beiden Güter stehen hier gegeneinander und es wird halt behauptet, im Grunde dreierlei, dass man gute Gründe hat anzunehmen, dass dieser neue Impfstoff, der dort getestet sein soll, zum einen wirksam ist, dass er zweitens ausreichend sicher ist und drittens es uns irgendwie ermöglicht, besonders zeitnah diesen Impfstoff für die breitere Anwendung zu haben. Und da muss man dann genauer hingucken. Es geht schon um das Detail dieser drei Aspekte. Es geht nicht allein darum, ob man das überhaupt dürfte, so etwas sich zu fragen. Aber was konkret wissen wir darüber? Zeitnah heißt ja nicht, dass wenn die Studie jetzt gestartet ist, dass wir dann in wenigen Wochen den Impfstoff haben, den wir in der Breite anwenden können. Es geht wahrscheinlich trotzdem um viele Monate, um ein ganzes Jahr oder wirklich länger, bis dann der Wirkstoff verfügbar wäre. Das heißt, wir sparen uns vielleicht tatsächlich 2-3 Monate Zeit, wenn wir die Tierversuche jetzt überspringen würden. Aber es heißt nicht, dass wir dann im Juni dieses Jahres schon den Impfstoff haben. Damit wird das Ganze schon etwas relativiert. Trotzdem können 2-3 Monate natürlich sehr hilfreich sein. Aber für die aktuelle Situation haben wir dadurch wahrscheinlich nicht schon den großen Nutzen.
Ja, Lothar Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts, hat ja heute die Hoffnungen auf eine schnelle Bereitstellung eines Impfstoffes schon etwas gedämpft. Das Frühjahr 2021 sei realistisch für einen deutschen Impfstoff. Und dabei verwies er darauf, dass eben das Sicherheitsprofil bekannt sein müsse. Unterscheiden sich denn hier die amerikanischen Ansätze von den europäischen, was die Sicherheit angeht?
Da bin ich mir nicht sicher, ob es in Deutschland für die hier entwickelten Impfstoffe dieselbe Situation gibt. Also argumentiert in dem Fall für die Studie, die jetzt in den USA gestartet ist, ist ja, dass wir zwar keine Tierstudien aktuell haben, dass wir sie aber einfach prinzipiell gar nicht haben können, weil man besondere Tiere dafür benötigt, genetisch modifizierte Mäuse, die überhaupt von diesem Coronavirus auch infiziert werden können. Die Mäuse sind halt eigentlich immun gegen den Coronavirus. Und man hat damals bei ähnlichen Coronaviren überhaupt erst Mäuse genetisch entwickeln müssen, die halt infiziert werden können, damit man dann einen Impfstoff daran testen kann. Und da hat man quasi etwas Evidenz. Vor einigen Jahren hatte man eben eine Situation, wo man einen ähnlichen Impfstoff auch an Coronaviren in Mäusen testen wollte, um zu impfen gegen ein Coronavirus, nicht den jetzigen, einen anderen. Aber diese Mäuse musste man erst herstellen und die haben wir aktuell nicht. Deswegen müsste man jetzt lange warten, bis man diese Mäuse entwickelt hat, die man dann quasi im Versuch verwenden kann. Und das ist das Argument zu sagen, damals war es ja bereits wirksam, also ein ähnlich gelagerter Impfansatz war schon mal im Tiermodell wirksam und war dort auch sicher genug, um dann es am Menschen zu testen. Das ist das Positive. Das etwas nachdenklich Stimmende ist, dass wir aber trotzdem bislang mit diesem neuen Impfansatz, der damals verwendet wurde und jetzt wieder verwendet werden soll, bislang noch keine Marktzulassung haben. Was nicht heißt, dass das Medikament nicht sicher genug gewesen ist, aber es gab bislang keine Marktzulassung mit diesem Medikament. Deswegen das Argument, dass es besonders wirksam sein kann, ist einfach noch relativ schwach. Und was natürlich toll wäre, wenn es eine Marktzulassung schon gegeben hätte, ist, dass wir dann auch Langzeitstudien haben, die zeigen, ob das Medikament nicht nur in Tierstudien und in frühen klinischen Studien am Menschen sicher ist, sondern auch über lange Zeit keine Langzeitprobleme aufgetreten sind. All sowas haben wir zu diesem neuen Impfstoffansatz nicht. Deswegen sind die Argumente richtig zwar, dass man es versuchen möchte und wenn es wirken würde, hätte es einen großen Effekt. Aber es sind relativ schwache Argumente mit der Frage, ob sie wirklich wirksam sein können und ob es sicher genug ist.
Wie schaut das aus mit den Ansprüchen an Transparenz, an das Studiendesign und an die Studiendurchführung in diesem Fall?
Die Transparenz bedeutet einmal, dass wir frühzeitig über die Ergebnisse aufgeklärt werden. Das werden wir sehen. Hoffentlich passiert das bei den jetzt durchgeführten Studien. Aber natürlich auch Transparenz zu den Studienteilnehmenden gegenüber. Also werden die Studienteilnehmenden, was ja Gesunde in diesem Fall sind, wirklich gut und angemessen darüber aufgeklärt, was der Nutzen, was aber auch vielleicht der Schaden dieses Wirkstoffs sein könnte und wie wenig wir bislang darüber wissen. Leider ist es so, dass wir bislang keinen Zugang haben zu diesen Aufklärungsdokumenten. Ich weiß, dass es Anfragen gab bei der Firma, diese Aufklärungsdokumente zu bekommen, aber sie liegen bislang nicht vor. Das heißt, wir können aktuell nicht bewerten, ob diese Aufklärungsdokumente ehrlich genug gewesen sind zu den Studienteilnehmenden.
Sagt Daniel Strech vom Berlin Institute of Health. Und damit ist es an der Zeit für die Meldungen aus der Welt der Wissenschaft heute mit Sophie Stiegler.
Das Coronavirus hat einen natürlichen Ursprung. Rund um das Coronavirus gibt es Verschwörungstheorien, laut denen es möglicherweise gezielt im Labor gezüchtet worden sein soll. Dem widerspricht nun eine Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Nature Medicine. Das Virus SARS-CoV-2 sei eindeutig das Ergebnis natürlicher Evolution, heißt es darin. Die Forschenden haben das Erbgut von SARS-CoV-2 und anderen Coronaviren untersucht und verglichen. Dabei achteten sie vor allem auf den genetischen Bauplan für bestimmte Proteine auf der Virushülle. Mit ihnen heftet sich das neuartige Virus an Rezeptoren menschlicher Zellen. Den Erkenntnissen nach sind die Virusproteine so passgenau, dass sich das nur mit natürlicher Selektion und nicht als ein Produkt von Gentechnik erklären lasse.
Der Stoßzahn der Narwale soll Weibchen beeindrucken.
Männliche Narwale tragen einen einzelnen langen Stoßzahn auf dem Kopf, weshalb sie auch als Einhorn der Meere bezeichnet werden. Wozu dieser Stoßzahn eigentlich gut ist, ist aber noch immer rätselhaft. Evolutionsbiologen der Arizona State University legen nun im Fachmagazin Biology Letters Belege vor, dass das seltsame Horngebilde durch sexuelle Selektion entstanden ist. Es dient offenbar dem Imponiergehabe bei der Partnersuche. Für ihre Studie analysierten die Forschenden Körpermaße von mehr als 200 Narwalen. Sie verglichen die Unterschiede in der Stoßzahnlänge mit Unterschieden in der Größe anderer Körperteile wie der Schwanzflosse. Bei den Stoßzähnen gab es enorme Variationen der Größe, zwischen einem halben und 2,5 Metern. In der Breite der Schwanzflosse unterschieden sich die untersuchten Exemplare aber nur wenig. Damit zeigten die Stoßzähne klar das Muster eines Merkmals, das einer sexuellen Selektion unterliegt, schreiben die Forscher. Als weiteren Hinweis werten sie vereinzelte Beobachtungen aus freier Natur, wie Narwalmännchen ihre Stoßzähne kreuzen und aneinander reiben. Das deutet ebenfalls darauf hin, dass die Stoßzähne eine Bedeutung bei der Klärung der Rangordnung haben.
Kleinere Fleischfresser gehen den Großen in die Falle.
Dort, wo große natürliche Jäger wie Wölfe und Bären in den Wäldern der USA und Kanada vorkommen, werden die Populationen von Hirschen und Elchen, aber auch von kleineren Fleischfressern wie Kojoten und Füchsen in Schach gehalten. Das mit den Kojoten und Füchsen ist paradox, da sie eigentlich von der Anwesenheit der großen Jäger profitieren könnten. Denn das Aas, das Wölfe und Bären bei ihren Beutezügen zurücklassen, ist für sie eine wichtige, leicht erreichbare Nahrungsquelle. Forschende der Universität Washington haben jetzt allerdings herausgefunden, das Aasangebot übt auf die kleineren Fleischfresser eine fatale Anziehungskraft aus. Denn an diesen Futterstellen können sie selbst viel leichter zur Beute von Wolf und Bär werden. Die Wissenschaftler schreiben im Fachjournal Ecology Letters, ihre Studie zeige, dass man die Rolle großer Prädatoren für die Populationsdynamik in der Wildnis ganzheitlich betrachten müsse.
Anti-Wurm-Mittel gefährden Mistkäfer.
In der Landwirtschaft werden Rinder häufig mit speziellen Insektiziden zur Bekämpfung von Würmern und anderen Parasiten behandelt. Forschende der Universität Sussex warnen nun allerdings davor, dass die dabei eingesetzten Wirkstoffe dramatische Auswirkungen auf Insekten haben können. Ihre Studie im Fachmagazin Environmental Toxicology and Chemistry zeigt, dass Rückstände der Anti-Wurm-Mittel in Kuhfladen gelangen. Und dort können sie dafür sorgen, dass die Zahl der Larven von Mistkäfern im Dung stark abnimmt. Letztendlich reduziert sich dadurch auch die Population erwachsener Mistkäfer. Und das kann das Überleben weiterer Tiere gefährden. Denn Mistkäfer stellen eine wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse dar.
Ältere Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung.
Das gilt besonders für Frauen. Wenn Menschen gefragt werden, wie lange sie wohl noch leben werden, rechnen sie häufig mit einem früheren Tod, als anhand von Bevölkerungsstatistiken zu erwarten wäre. Das berichten Forschende aus Österreich im Fachmagazin PLOS ONE. Die Wissenschaftler analysierten Daten aus 9 europäischen Ländern, die 2004 und 2015 bei Umfragen unter Menschen im Alter zwischen 60 und 90 Jahren erhoben wurden. Dabei zeigte sich für 2015, Frauen schätzten subjektiv ihre Lebenserwartung um 3 Jahre zu niedrig ein, Männer hingegen nur um rund 4 Monate.
Sternzeit, 18. März. Von Köln zum Mond, von Schmitz zu Armstrong. Vor der Kirche Groß St. Martin in Köln steht eine rund 4,5 Meter hohe Säule, die daran erinnern soll, dass auf der einstigen Martinsinsel im Rhein der Legende nach römische Soldaten und ubische Mädchen den Ursprung der Familie Schmitz legten. Die Schmitz-Säule, gestiftet von einem Privatmann, stammt aus dem Jahr 1969. Ihre erfolgreiche Errichtung ist aus Kölner Sicht offenbar nur mit einem weiteren Ereignis jenes Jahres zu vergleichen, der Landung auf dem Mond. So heißt es in der Inschrift: Im gleichen Jahr betrat der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch mit dem linken Fuß den Mond. Von der Schmitz-Säule 389.994 Kilometer und 100 Meter entfernt. Diese Angabe, berechnet vom Institut für Weltraumforschung in Bochum, bezieht sich auf die Sekunde des historischen ersten Schritts. Die Entfernung zwischen Fußabdruck und Säule schwankt im Laufe eines Monats um mehr als 50.000 Kilometer, weil der Mond auf einer elliptischen Bahn läuft und sich die Erde dreht. Die Begeisterung auf der anderen Seite des Atlantiks war wohl ähnlich groß. Neil Armstrong, Werner von Braun und die NASA nahmen von Säule und Inschrift dankbar Kenntnis, behauptet der Text auf der Schmitz-Säule. Fast hätte sich der Kreis geschlossen. Denn bei der letzten Mission, Apollo 17, ist beinahe ein Schmitz zum Mond geflogen. Doch der erste Geologe auf dem Trabanten der Erde heißt, zu schade, Harrison Schmidt, mit TT und nicht TZ.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Diskussion ums Kurzarbeitergeld.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.